Gibt es ein finsteres Netzwerk von Putin-Trollen in Deutschland? Werden Menschen, die aus ihrer Sicht über den Ukraine-Krieg berichten, für ihre Aussagen gleich vom Kreml bezahlt? Wenn man den Aussagen mancher Berichte unserer Qualitätsmedien Glauben schenken möchte, dann gehören diese drei Leute dazu. Der Friedensaktivist Sergej Filbert, die deutsch-russische Journalistin Alina Lipp und ihr in Russland lebender deutscher Kollege Thomas Röper. Zeugen der Anklage sind ausgerechnet solche Zeitgenossen, die wirklichen, echten Propagandanetzwerken angehören und im Gegensatz zu den Beschuldigten tatsächlich für ihre Arbeit bezahlt werden, zu der solche Aussagen gehören. Die Rede ist von fast 3 Millionen Euro, bezahlt von Funktionsträgern, die wirklich unbestreitbar westliche Interessen vertreten. Und das schauen wir uns in dieser Sendung mal an. Herzlich willkommen bei Junost. Wir berichten heute aus dem finsteren Kreml-Propaganda-Keller, wie man sieht. Da hinten ist unser Aufpasser am Werk. Ja, jetzt geht's los. Zuerst reden wir über den Monitorbeitrag vom 21. April dieses Jahres. Der Vollständigkeit halber müssen wir uns durch diese 7 Minuten erstmal durchquälen, bevor wir ihn analysieren. Hier kommt er. Bitteschön.
Angesichts solcher Bilder und solcher Geschichten fällt es schwer, die Ruhe zu bewahren, wenn Menschen diesen Krieg verharmlosen, rechtfertigen oder sogar feiern. Meist weit entfernt vom Kriegsgeschehen, auch hier in Deutschland. Da wurden auch diese Woche wieder auf einigen Demonstrationen Parolen verbreitet, die fast deckungsgleich sind mit der Kriegspropaganda aus dem Kreml. Man müsse Russland doch verstehen, heißt es da, als seien ein Angriffskrieg oder andere Kriegsverbrechen irgendwie zu rechtfertigen. Aber nicht nur auf den Straßen, auch im Netz fällt die russische Kriegspropaganda auf äußerst fruchtbaren Boden. Verbreitet von sogenannten Influencern und Influencerinnen, die immer erfolgreicher dafür sorgen, dass Putins Propaganda sich auch hierzulande immer weiter verbreitet. Andreas Maus, Luisa Mayer und Alina Schreiber.
Deutsch-russische Freundschaftsfahnen beim Ostermarsch in Dresden diesen Montag. Menschen demonstrieren für den Frieden in der Ukraine und einige zeigen viel Verständnis für Putins Angriffskrieg.
Ich denke, es sind Wirtschaftsinteressen und Russland fühlt sich bedroht.
Insofern bin ich der Auffassung, dass Russland dermaßen in die Enge getrieben war, dass sie zu diesem Schritt gegangen sind.
Es gibt tatsächlich in der Ukraine große Probleme, die Entnazifizierung bräuchten. Sie wissen schon, welche Ströme, nationalistische Ströme da aktiv sind. Und das ist nicht ohne.
Viele hier sehen die Berichterstattung deutscher Medien kritisch. Auf die Frage, wie sie sich informieren, verweisen sie auch auf die sozialen Netzwerke, wie etwa diesen Social-Media-Kanal.
Hallo aus Donetsk. Hier ist es ziemlich warm. Ich bin heute im T-Shirt rumgelaufen, unglaublich.
Alina Lipp inszeniert sich, auch als Kriegsreporterin in der Ukraine. Mit ihrem Telegram-Kanal Neues aus Russland erreicht sie mittlerweile rund 130.000 Menschen. Und die lesen hier vor allem russische Kriegspropaganda. Etwa, dass Russland in der Ukraine gegen Nazis kämpft. Dass die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Butscha und Kramatorsk nicht von russischen Soldaten begangen wurden. Und russische Soldaten in Mariupol humanitäre Helfer sind. Nach eigenen Angaben finanziere Lipsig über Spenden, aber auch durch Geld russischer Staatsmedien, denen sie Material verkaufe. Im russischen Staatsfernsehen trat sie dann auch mehrfach als Gast auf. Neben Alina Lipps Kanal gibt es weitere, die russische Kriegspropaganda in Deutschland verbreiten. Der Antispiegel von Thomas Röper beispielsweise, der auch als Kriegsreporter mit der russischen Armee unterwegs ist. Oder Sergej Filbert mit seinem Telegram-Kanal Druzhba FM. Auf Anfrage von Monitor wollten alle drei keine schriftlichen Fragen beantworten. Pro-russische Kanäle seien seit dem Krieg in der Ukraine deutlich gewachsen, sagt Jan Ratje von der Denkfabrik CEMAS. Auch weil der russische Staatssender Russia Today Deutsch Anfang März abgeschaltet wurde.
Nachdem RT Deutsch und andere Kanäle in Europa verboten worden sind, zumindest die Ausstrahlung ihres Programms, und dann auch von Telegram abgeschaltet worden sind, die Kanäle, konnte man feststellen, dass hier ein gewisses Vakuum auch innerhalb des verschwörungsideologischen Milieus zumindest entstanden ist, um an bestimmte pro-russische Informationen zu kommen.
Informationen, die jetzt über zahlreiche Telegram-Kanäle verbreitet werden, von denen einige mittlerweile ein regelrechtes Netzwerk bilden. Alena Lipp hat neben Neues aus Russland mit Sergej Filbert einen YouTube-Kanal. Sergej Filbert betreibt auf Telegram die Kanäle Golos Germanii und Ruschpa FM. Mit Thomas Röper vom Antispiegel hat Alena Lipp gemeinsam aus der Ukraine berichtet. Dazu werden auch andere Kanäle zunehmend populärer. Sie nennen sich Deutsch-Russische Freundschaft, Russländer and Friends oder Bürgerinitiative für Frieden. Doch wie einflussreich sind die pro-russischen Kanäle? CEMAS hat für Monitor die Entwicklung von 5 deutschsprachigen Kanälen untersucht. Ergebnis: Alle haben seit Beginn des Kriegs stark an Reichweite und Abonnenten zugelegt. Zum Teil um das Fünffache. Bei Alena Lipps Kanal Neues aus Russland ist die Zahl der Abos sogar von wenigen Tausend Ende Februar auf heute 134.000 angewachsen, 17 Mal so viel. Eine Entwicklung, die gefährliche Folgen haben kann.
Mit dem Zuwachs der pro-russischen Telegram-Kanäle gibt es natürlich eine Chance für Russland auch, ihre Propaganda weiter zu streuen. Das ist insofern problematisch, als dass Russland hier eine weitere Möglichkeit hat, um konzentriert die eigenen Informationen, die eigenen Desinformationen, die eigene Perspektive an ein dafür empfängliches Publikum zu senden.
Das mache es auch leicht, innerhalb kurzer Zeit viele Menschen zu mobilisieren. So gingen Tausende in den letzten Wochen in Deutschland mit Russlandfahnen auf die Straße oder wie bei diesem Autokorso in Berlin Anfang April. Ein Protest gegen die Diskriminierung von Russen, so hieß es. Doch wer steckt hinter dem Berliner Korso? Einer der Organisatoren ist René Herrmann. Er trat beim rechtsextremen Compact TV auf und war Anfang März im russischen Staatsfernsehen zu sehen mit einer Videobotschaft an Wladimir Putin.
Sehr geehrter Herr Putin, ich finde es sehr schade, wie sich die europäischen Staaten Ihnen gegenüber verhalten und Sie nicht verstehen. Ich teile vollständig Ihre Meinung und ich bin froh über jeden, der für Sie auf die Straße geht.
Auch Herrmann wollte sich auf Monitoranfrage schriftlich nicht äußern. Doch es gibt auch eine Gegenbewegung. In Berlin treffen wir eine Gruppe junger Russen. Sie solidarisieren sich mit der Ukraine, organisieren Proteste, auch gegen russische Kriegslügen und die, die sie verbreiten.
Was mich wütend macht, ist, dass so viele Menschen nach wie vor drauf reinfallen. Und nicht nur Russen oder Russländer, sondern es sind auch sehr viele Deutsche, die genauso drauf reinfallen.
Mehr als ein halbes Dutzend Demonstrationen haben Dascha und ihr Verein seit Kriegsbeginn organisiert, auch vor der russischen Botschaft. Wir begleiten sie zum sowjetischen Ehrenmal in Berlin. Hier soll ihre nächste Aktion stattfinden. Dabei wollen sie den russischen Panzer mit einem großen Tuch verdecken und darauf Bilder von Kriegsverbrechen zeigen, auch von den Ermordeten in Butscha.
Es frustriert mich und macht mich wütend. Ich fand es unerträglich, bei diesem Autokorso fröhliche Leute zu sehen, am selben Tag wie Butscha. Einfach unglaublich. Uns ist sehr wichtig zu zeigen, dass viele Russen gegen diesen Krieg sind, dass wir gegen den Krieg sind.
Sie wollen zeigen, dass sie das andere Gesicht Russlands sind, mitten in Deutschland.
Und bei mir sind jetzt die beiden Kreml-Propagandisten, wie wir in den Qualitätsmedien erfahren haben, und zwar zu meiner Linken. Sergej Filbert von Druzhba FM und Golos Germani. Hallo, Sergej.
Servus.
Und auf meiner rechten Seite Thomas Röper, bekannt aus Funk und Fernsehen, auch in der Russischen Föderation. Ich grüße euch.
Mahlzeit.
Jetzt haben wir ja direkt im Einstiegssatz gehört, es falle schwer, die Ruhe zu bewahren angesichts solcher Bilder. Gezeigt wurde dabei die Demonstration von vielen Menschen, die mit russischen Flaggen auf ihren Autos durch die Großstadt gefahren sind. Es fiele schwer, die Ruhe zu bewahren. Das sei eine Verharmlosung, man würde den
Krieg damit rechtfertigen oder sogar feiern. Ja, Sergej, du warst gestern erst bei so einer Demonstration. Kannst du was darüber erzählen, was das, wo das war, wie viele da Leute da waren?
Ja, also es gab zwei Demos, also wo ich jetzt persönlich dabei war. Erste war vorletzte Woche in Frankfurt. Laut Polizei waren das 800 Teilnehmer und Hessische Schau hat geschrieben 1500. Also ich schätze mal so, da ich ja sehr viel bei Corona-Demos war, um die 2000 Teilnehmer waren da. Und wir sind friedlich durch die Stadt gezogen. Und die Demo war geplant und auch wurde so also kommuniziert, dass die Demo ist gegen die Diskriminierung Russischsprachigen in Deutschland und Europa im Zuge dieses Krieg und diese Propaganda in Medien, wo ja immer gesagt wird, Putin Russen und es gibt ausreichend auch schon von Polizei registrierten quasi Überfälle auf Russischsprachigen, sogar auch auf Ukrainer, die von Ukrainer überfallen worden sind und auch Probleme in der Schule und Kinder und also wurden auch schon russische Cafés, russische Geschäfte geschändet oder halt auch also Memoriale und unterschiedliche Städte, wo man die Grabstätten von sowjetischen Soldaten, also das ist ja nicht wegzudenken und nicht wegzusprechen, was da passiert. Und bei uns auf dem Demo, ich habe ja quasi mitorganisiert, auch habe geholfen, dass die so ein bisschen Werbung gemacht und ich habe auch Kontakt zu Organisatoren gehabt. Das war ausdrücklich unerwünscht, dass man den Krieg irgendwie lobt oder auch verharmlost. Es ging uns nicht
war
darum.
War sozusagen gar nicht möglich, ja, weil die Polizei sonst eingeschritten wäre.
Genau, das war übrigens gestern. Gestern hat einer die Rede gehalten, das war gestern eine kleine Demo, wir standen am Römerplatz und dann hat einer die Rede gehalten, wo er quasi über Azov-Bataillon und diese Rechtsradikalen in Ukraine gesprochen hat und dann hat Polizei aus dem Lautsprecher von einem Auto, der quasi uns von Gegendemonstration getrennt hat, hat er gesagt, bitte unterlassen Sie die, was hat er gesagt, die Beschimpfung und Beleidigung von Ukrainer. Und dabei die Gegendemonstranten haben ja auch letztes Mal schon laut, sehr stark laut geschrien, russische Schweine, Russen töten, Putin töten und von allem diese ganze also Standardsprüche, die auch in Frankfurt stattgefunden haben. In Frankfurt gab es dann zwei pro-ukrainische Demos, das heißt Ukraine über alles, Tod den Feinde und Tod den russischen Schweine. Also das schreien die Gegendemonstranten und wir haben auch Videoaufnahmen, wo man das zu hören ist. Und uns, wir werden dann beschuldigt, dass wir da irgendeinen Krieg verharmlosen oder sogar auch feiern. Also es ist reine Erfindung. Die Leute sind gekommen, weil die diesen Druck von der Gesellschaft, von allem von Medien und Politik spüren und befürchten, dass wegen dieser Informationsarbeit, die jetzt stattfindet, dass unsere Kinder beleidigt werden oder angegriffen werden, dass wir bei der Arbeit oder auf der Arbeit Probleme kriegen. Und es gibt diese Fälle schon.
Okay, okay. So viel dazu. Wir haben jetzt schon was über deine Beweggründe erfahren, warum du das tust, was du tust. Gleichwohl bist du ja ab sofort ein Influencer und niemand mehr, der Informationen verbreitet, wie Journalisten tun, genau wie Thomas. Thomas, du bist ein ganz klassischer Journalist. Du sammelst Informationen, meistens aus dem russischsprachigen Raum. Bearbeitest diese Informationen und verbreitest sie weiter. Die klassische Definition eines Journalisten. Jetzt bist du laut ARD Monitor auf einmal ein Influencer. Wie findest du das?
Lächerlich. Der Punkt ist ja der, die Arbeit mit Begriffen. Also Journalist klingt gut und Journalist darfst du nicht sein, wenn du die falsche Meinung hast. Es ist einfach so, dass sie in den westlichen Medien sehr stark eben mit suggerierenden Begriffen arbeiten, mit denen sie den Zuschauer oder dem Leser schon unterbewusst einimpfen, was er dann bitteschön zu denken hat. Bei mir ist es jetzt einfach so, und wer meine Seite kennt, der weiß das, ich übersetze viel aus russischen Medien, um zu zeigen, wie die berichten. Und meine Informationen sammle ich bei weitem nicht nur in Russland, sondern eben gerade, wenn es um Geopolitik geht, ist meine erste Quelle eigentlich Washington, weil die sind ja sehr offen, nur irgendwie lesen die deutschen Medien das mal nicht, was in Washington erzählt wird. Aber gut, was die in den Medien daraus machen, wir haben es ja gesehen, mit Monitor und auch mit Frontal, ist schon ziemlich spannend. Zumal eben in beiden Fällen ich von denen E-Mails bekommen habe mit Fragen. Und ich habe denen gesagt, ich beantworte ihre Fragen liebend gerne, wenn sie sie ungekürzt zeigen. Und das, dazu waren beide nicht bereit. Das sagt schon alles. Also das heißt, die wollen einen nicht zu Wort kommen lassen. Sie wollen Fragmente nehmen, aus dem Zusammenhang reißen und irgendwie den Beitrag schneiden, damit wir aussehen wie die bösen Propagandisten. Sie haben gar keine Lust dazu, Argumente oder Meinungen zuzulassen. Sie können mich ja komplett zitieren. Meine Antworten wären ja nicht lang gewesen. Eine Minute, anderthalb Maximum. Und dann hätten sie erklären können, warum ich falsch liege. Aber selbst davor haben sie offensichtlich Angst.
Also der Monitorbeitrag hat ja drei Demonstranten in einem Blog wiedergegeben. Von der ersten Demonstrantin haben sie den Satz genommen: Ich denke, es sind Wirtschaftsinteressen und Russland fühlt sich bedroht. Warum und so weiter? Hat die Frau bestimmt gesagt vor der Kamera, aber haben sie rausgeschnitten. Demonstrantin 2 sagt: Insofern bin ich der Auffassung, dass Russland dermaßen in die Enge getrieben war, dass sie zu diesem Schritt gegangen sind. Ja, insofern bezieht sich ja, wenn da es sich ja um eine andere Person handelt, zweifellos auch auf was diese andere Person vorher gesagt hat. Auch das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Demonstrant 3 sagt, es gibt tatsächlich in der Ukraine große Probleme, die Entnazifizierung bräuchten. Sie wissen schon, welche Strömungen, nationalistische Strömungen da aktiv sind und das ist nicht ohne. Okay, das ist, kann man einigermaßen fast noch ein bisschen als konkret einordnen, aber das ist im Wesentlichen alles, was wir über die aus dem Beitrag über die Beweggründe der Demonstranten erfahren, die da unterwegs sind. Thomas, bei dir wird noch gerügt in dem, ich glaube, es war der Frontalbeitrag, dass du gesagt hättest, du seist der Einzige in Deutschland, der noch die Informationen, wie sie in Russland gesehen wird, weiter verbreitet.
Das habe ich gesagt, wobei die haben es ein bisschen falsch wiedergegeben. Ich habe einfach gesagt, ich bin der Einzige, der tatsächlich die russische Sicht noch bringt. Einfach nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil es sonst kaum ein nennenswertes Portal gibt, wo die Schreiberlinge Russisch können, um es tatsächlich oder in Russland sind, um tatsächlich aus erster Hand zu berichten. Und dazu stehe ich. Also Sergej hat ein etwas anderes Format, der macht es ja eher auf Video. Ich mache es eben in Schriftform. Und ich wüsste kein anderes Portal jetzt mehr, das in Deutschland in Schriftform tatsächlich, auch mit dem Know-how, sprich den russischen Kenntnissen und den Landeskenntnissen, die russische Sicht bringt. Die kann man dann gut oder schlecht finden, aber muss sie erkennen, um sie zu beurteilen. Und das habe ich gesagt in Russland im Fernsehen, glaube ich im Fernsehen, weiß nicht, oder in irgendwelchen Interviews. Und das haben sie dann so ein bisschen so wiedergegeben, als würde ich mich für den Einzelnen halten, den Einzigen halten, der überhaupt noch kritisch oder so berichtet. Haben sie ein bisschen falsch zitiert. Aber die Aussage im Grundsatz, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe, die habe ich gemacht.
Okay. Sergej, dir wird vorgeworfen, ein Netzwerk gebildet zu haben. Also sozusagen ein Propagandanetzwerk und zwar gemeinsam mit Alina Lipp, Droschbar FM. Also,
erstmal zum Aussagen die von Demonstranten. Sag mal, ich habe da ein paar Insider-Informationen, weil der Mann, der da gesprochen hat, das ist Ruslan. Das ist mein Geschäftspartner. Wir haben einen Verlag und wir übersetzen Bücher von Daniel Ganze, Wolfgang Bittner. Wir haben 4 Bücher übersetzt. Und dann kann ich aber fragen, was er genau gesagt hat. Also das ist meine Netzwerke, ne? Weil ich ja seit 8 Jahren in Deutschland einen russischsprachigen YouTube-Channel habe, wo wir über 800 Videos von Deutsch auf Russisch übersetzt haben. Und das ist nicht so wie, das hat letztes Mal T-Online über uns geschrieben, dass wir nur KenFM und Verschwörungstheoretiker übersetzen. Wir haben Gerhard Polt, Peace Bears, die Einschalt, sehr viele Sendungen, extrem viele Videos von Sarah Wagenknecht und auch Monitor haben wir übersetzt, weil die früher sehr gut waren und im Corona-Politik irgendwie haben sich da so leicht umgezogen, genauso wie die Einschalt. Und ich habe quasi mit meinem und unser Übersetzungsteam, die alle ehrenamtlich gearbeitet haben, weil wir haben alle Jobs. Ich habe Volljob als Kaffeemaschinentechniker. Deswegen vielleicht schreiben Sie Influencer, obwohl ich Kaffeemaschinentechniker bin und eigentlich Aktivist, weil wir haben ja auch Friedensfahrten organisiert und. Ich bin gar kein Influencer und das ist wahrscheinlich Netzwerk, aber dieses Netzwerk, das kann man so nennen. Ich kenne sehr viele russlanddeutsche Politiker, deutsche Politiker, russische Politiker, weil ich als Russlanddeutscher auch auf Konferenzen war und angeladen bin, worden bin, wo wir quasi uns im Ausland lebende Russen uns getroffen haben. Und das ist aber alles dank meiner Übersetzungsarbeit und meinem Team, die diese Videos übersetzt haben. Und dann wurden sie auch gesperrt. Und wie gesagt, das ist 8 Jahren. Und dieses deutschsprachige Portal ist relativ vor, quasi im Corona-Zeit entstanden. Aber da ist, über Corona dürfte man ja im YouTube nicht sprechen. Und wir wollten halt einfach, dass dieses Thema NATO, Westen und Geopolitik nicht in Corona-Zeit versinkt, was ja auch in manchen Bereichen auch passiert ist, haben wir einfach weiter noch auf Deutsch Interviews gemacht mit Daniel Ganze, mit Wolfgang Bietner, haben also über Bücher gesprochen. Die Videos wurden überhaupt nicht beliebt. Also wir haben, glaube ich, in der Corona-Zeit, wo wir jetzt, ich sag mal nicht oft, aber was weiß ich, 3 Videos im Monat gemacht haben, Interviews, die ich selbst gedreht habe und geschnitten in meiner freien Zeit. Wir hatten da vor Russenanmarsch, haben wir 6.000 Abonnenten, jetzt haben wir 17.000 oder 18.000. Ne? Das ist jetzt explodiert. Das ist Russland, genau. Dann können wir fragen. Und das ist Druzhba global Zeichen, das ist unser Friedensfahrten, kann man einfach googeln. Also ich habe Netzwerke, aber die sind durch Freundschaften und Zusammenarbeit für den Frieden entstanden.
Mhm. Ja, das ist eine Sache, die ich ja persönlich bestätigen kann. Wir kennen uns ja auch schon seit einigen Jahren durch alle möglichen Friedensbewegungsaktivitäten, Stopp Rammstein, Druzhba, Freundschaft mit Russland, die Truppe, die nach Russland gefahren ist zum deutsch-russischen Freundschaftsaustausch. Und so weiter. Jetzt haben wir ja hier diese
Ich will da ganz kurz was zu sagen, ganz kurz. Und zwar ja. 2 Anmerkungen. Die erste ist, wenn sich Sergej vorwerfen, er würde nur irgendwelche bösen Leute zitieren, dann muss man daran erinnern, dass Sergej, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, korrigiere mich, Probleme gekriegt hat mit dem ZDF wegen Urheberrecht, wegen der Anstalt. Die durfte er plötzlich nicht mehr auf Russisch übersetzen. Ja, ja. Ja. Das heißt, die gleichen Leute, die ihm sagen, sende unsere Sendung nicht auf Russisch, sagen ihm jetzt, das war böse, dass du unsere Sendung nicht sendest. Also die haben schon irgendwo ein leichtes Orientierungsproblem da bei sich. Und das andere ist, ich weiß jetzt gar nicht genau, was böse an Netzwerken sein soll. Ich wüsste jetzt nicht, dass jeder deutsche Journalist, der jetzt bei Monitor über uns berichtet hat, völlig im freischwebenden Raum arbeitet, ohne Netzwerke. Die sind alle vernetzt und das ist jetzt auch völlig normal. Also jeder Mensch ist vernetzt. Wenn ich auf meine Arbeit gehe, als weiß ich Automechaniker, bin ich vernetzt mit Automechanikern. Also da stellen die so hin, als wäre das alles ganz böse. Das jetzt nur mal so als Anmerkung nebenbei.
In diesem Video gewisse Kronzeugen der Anklage präsentiert hier. Das ist hier also ein Herr Rath hier von dem Center für Monitoring, Analyse und Strategie, eine Bezeichnung, bei der bei mir schon alle Alarmglocken klingeln, wenn ich das höre. Und dieses CMAS, diese Denkfabrik, die haben wir uns ein bisschen angeschaut. Es ist sehr interessant zu sehen, wer da so drin sitzt. Das sind so die üblichen Verdächtigen, die in den letzten Jahren immer wieder den Finger, also die ihr Geld damit verdienen, im Wesentlichen mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und Hexe zu rufen, beziehungsweise Rechtsextreme, Pia Lamberti, bekannt aus Funk und Fernsehen, die also den Begriff Verschwörungstheorie in den deutschen Medien tatsächlich geschafft hat, quasi zu tilgen und stattdessen den Begriff Verschwörungserzählung zu etablieren. Das ist hier, dann haben wir hier den Herrn Hollenburger, das ist der, der die Technik bei denen macht, der also die ganzen, der hat ein Tool entwickelt, das die Social Media abscannt nach etwaigen Verfehlungen politischer Natur von den Leuten. Und auch hier diesen Miro Dittrich, den kennen wir aus verschiedenen Bereichen, die allesamt mit diesem Thema zu tun haben. Interessant ist, dass diese ganze CMAS-Denkfabrik finanziert wird von der Alfred Landecker Foundation mit fetten, also ich glaube 2,8 Millionen waren das. Und wenn man sich darin dann anschaut, wer da alles im Stiftungsrat sitzt, da bleiben dann im Prinzip auch keine Fragen mehr offen. Also Dan Diner zum Beispiel, ja, das ist ein altehrwürdiger Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem. Nicht, dass es an der Stelle eine Rolle spielt, aber interessanterweise haben ganz viele der Menschen, die hier zum Stiftungsrat gehört, einen Bezug zum Jüdischen. Und Dan Diner hat ein Buch geschrieben, 2002 war das Feindbild Amerika, indem er also mit Einstellungen abrechnet, die sich gegen Amerika richten. Die Süddeutsche Zeitung hat damals geschrieben, er sei ein wenig zu naiv auf der Seite von den USA und würde da nicht so in die Tiefe gehen. Dann haben wir hier den Herrn Stuart Elsenstadt, ja, ein Mensch, den wir auch im Prinzip kennen müssten als aufgeklärte Menschen, denn der war ein hoher Diplomat zu Zeiten von Jimmy Carter, hat eine Reihe von Schlüsselregierungen in der Clinton-Regierung inne gehabt, unter anderem als US-Botschafter in der Europäischen Union, Sonderbeauftragter in Fragen der Holocaust-Zeit und so weiter. Auch in der Obama-Regierung ist er tätig gewesen und ist seit 2021 auch in der Biden-Administration als Sonderberater für Holocaust-Angelegenheiten tätig. Finde ich sehr interessant, wenn so eine Stiftung ausgerechnet einen Verein, eine Denkfabrik finanziert, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Leute zu kritisieren, die rechtsradikale Umtriebe in der Ukraine aufs Korn nehmen.
Darf ich was sagen? Ich habe da was. Also das sieht ja nach richtigem Netzwerk aus. Ne? Also das ist ein
klassisches Netzwerk, ja.
Ja, genau. Also die Finanziers, eine Stiftung und ausführende Person. Also wenn wir sowas hätten mit Thomas, ne, dann wären wir wahrscheinlich 24 Stunden am Tag senden und nicht mehr arbeiten müssten, so wie ich hier mit meiner Kaffeemaschine. Aber da müsste der Statistiker sich jetzt im Ellenbogen beißen oder zumindest mal versuchen, weil den Telegram-Kanal, was ja erwähnt wird, das mache ich ja seit Kurzem, wo wir einfach Nachrichten aus Russischen übersetzen. Aber vorher natürlich, entweder sind das Nachrichten von offiziellen Stellen, Verteidigungsministerium, Kreml oder sonst noch was, kurze Nachrichten, oder aber das sind alles meine gute bekannten Journalisten in Russland, die ich persönlich kenne, denen ich auch vertraue, dass sie keine Fake News verbreiten oder halt nicht extra gegen Propaganda betreiben, sondern wirklich Journalisten, die bei dem größten Fernseher arbeiten oder den großen Portalen, und die kenne ich persönlich, und deswegen übersetze ich auch Nachrichten von denen ihr Telegram-Kanäle. Und seit 24 Stunden seine Monitor-Sendung hatte ich auf meinem kleinen YouTube-Kanal 2000 Abonnenten plus. Und da habe ich in den Kommentaren gefragt, von wo kommt ihr? Und die waren alle von Monitor-Sendung. Hm. Also jetzt haben sie sich halt selbst in den Schwanz gebissen, und das wird auch immer öfter passiert mit unseren Medien, oder vielleicht war das eine organisierte Werbung für unsere Tätigkeit mit Thomas. Da freuen wir uns und bedanken uns auch herzlich, weil wie gesagt, Monitor war früher eine super Sendung, das haben wir auch übersetzt, und mittlerweile machen sie halt für uns Werbung. Besten Dank, funktioniert, und das funktioniert auch deswegen, weil die Leute haben in der Corona-Zeit ihren letzten Vertrauen, zumindest mal nach der zweiten Impfung, komplett verloren. Und das höre ich von meinen Kunden überall.
Okay. Also das ist ja hier dieser Vorwurf des Netzwerkens, ja, ein Netzwerk zu bilden. Hier haben wir es nochmal auch grafisch schön aufbereitet. Also ich glaube, der Unterschied zwischen den drei Personen, die hier abgebildet sind, Sergei Filbert, Alina Lipp und Thomas Röper. Mit Alina sprechen wir übrigens gleich im Anschluss. Der Unterschied zwischen diesen drei Personen und den Personen, die sich hier in diesem Team von CEMAS befinden, besteht meiner Meinung nach lediglich darin, dass die Leute von dieser Denkfabrik clever genug waren, sich reiche Mäzene zu suchen, die ihnen 2,8 Millionen Euro bezahlen, damit sie also ihre Inhalte verbreiten können. Wohingegen, jetzt ich bei euch nicht so den Eindruck habe, dass ihr euch eine goldene Nase daran verdient.
Ja, aber gut, also Druzhba FM, noch eine Ergänzung, die haben überhaupt nicht mehr gut recherchiert. Also seitdem Alina in Russland lebt, machen wir keine gemeinsamen Projekte mehr. Das mache ich allein. Weil Druzhba FM hat ja somit angefangen, weil wir haben uns auf dem Demo zufällig, sie kannte mich aus dem Internet und sie hat mich dann, auf dem Demo haben wir uns getroffen, Berlin, 29. August, die größte Demo damals war es. Und da haben wir gesagt, okay, da ich ja nicht so gut Deutsch kann und vor der Kamera noch nie auf Deutsch aufgetreten bin, haben wir halt Interview, sie war die Moderatorin, hat Fragen gestellt, ich habe das gefilmt und geschnitten. Aber seitdem sie in Russland lebt, machen wir das nicht mehr. Sie hat ihren eigenen Projekt und ich versuche Druzhba FM und mein Stimme Deutschland auf Russisch weiter nach der Arbeit zu führen. Und halt die Tätigkeit auf dem Telegram ist wirklich nur reine Übersetzungsarbeit, kurze Nachrichten und Posten, mehr ist es nicht. Also wir kommentieren die Nachrichten nicht und meine Zuschauer wissen und die Abonnenten wissen, das sind Nachrichten aus Russland. Das ist nicht meine Meinung, sondern es ist Nachrichten aus Russland, die ich für legitim und von allem, also zumindest mal ist es offizielle Meinung von Russland. So wird der russische Volk informiert und das gebe ich einfach weiter. Ich sage nicht, das ist die hundertprozentige Wahrheit oder sonst was oder so ist es, sondern ich gebe einfach eine Möglichkeit, denen die Möglichkeit, sich anders zu informieren nach dem Sperren von RT, Sputnik und sonst was, weggenommen worden ist von unserem Staat, die gebe ich weiter und Thomas auch. Und da werden wir, es ist ja nicht der erste Bericht. Vorher war T-Online, hat mich und Alina angegriffen und wir haben einen Herausgeber von Berliner Telegraph. Dann waren Artikel bei Spiegel, auch bei Focus letzte Woche. Und überall der gleiche Muster. Wir sind ja Putins Netzwerker, wir sind für Krieg. Ich habe 8 Jahre für den Frieden jede freie Minute investiert.
Okay, also bevor wir das jetzt sozusagen würdigen, möchte ich jetzt nochmal schnell Thomas fragen. Thomas, verdienst du dir eine goldene Nase an Kreml-Millionen, die dir über den Kopf geschüttet werden, ob deiner Berichterstattung?
Ich habe von Russland noch keinen Pfennig bekommen, also jetzt an Gehalt. Was bezahlt wird, ist, wenn ich zu einer Konferenz oder so eingeladen werde, dann gibt es die Reisekosten. Ne? Also was ich, Zug- oder Flugticket, Economy Class, also billig, und eine Hotelübernachtung. Das ist das, was ich kriege. Ich habe noch nie Geld für eine Rede, für irgendwas bekommen von denen. Sogar das russische Fernsehen, wenn die einen einladen, dann gibt's bestenfalls Kaffee und Kuchen. Also in der Umkleidekabine steht eine Kaffeemaschine und gibt's ein paar Schnittchen, das war's. Also und das Taxi zum Studio und zurück. Mehr bezahlen die auch nicht. Also von daher nur Kosten, Aufwandsentschädigung und die noch nicht mal vollständig, weil wenn ich jetzt irgendwo hinfahre mit übernachten, dann muss ich meinen Hund noch auf eigene Kosten das Hundehotel bringen. Nein, ich lebe von Spenden und von Buchverkäufen. Das ist es. Also ich lebe von dem, was die Seite abwirft und habe vom russischen Staat noch nichts bekommen dafür.
Das kann ich bestätigen, weil von 2019 vor Corona-Maßnahmen wurde ich ja auch sehr oft ins russische Fernsehen eingeladen. Und man musste sich so vorstellen, ich war noch bei der Arbeit, da hat mich aus Russland eine Nummer angerufen und gesagt, können Sie morgen um 4 Uhr bei der Sendung in Moskau sein? Da habe ich gesagt, okay, wie soll das funktionieren? 22 Uhr der Flug von Flughafen und um 22 Uhr nächsten Tag war ich schon zurück. Und es wurde wirklich nur Kosten erstattet für Hotel und diesen Kuchen da auch noch nicht unbedingt den besten in der Kabine, wo alle vor der Sendung sitzen. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man nachfragt, würde man was kriegen, keine Ahnung, aber ich habe nie nachgefragt und es wurde nie angeboten.
Ja, also sieht so aus, als wären die Russen gegenüber den Propagandisten, die in ihrem Auftrag angeblich arbeiten sollen, ziemlich geizig. Ich habe vorhin hier also diesen Herrn gefragt, hier in Putins Propagandakeller, ob er mir nicht vielleicht auch ein kleines Goldsäckchen rüberreichen will. Die Antwort habe ich nicht ganz verstanden, aber sie war eindeutig, glaube ich. Also ich glaube, man kann bilanzieren zu dem Vorwurf, Russland würde durch euch, durch eure Kanäle seine Propaganda verbreiten, dass es einfach nicht, dass da keine geschäftlichen Beziehungen bestehen, im Gegensatz zu den Leuten von diesem CEMAS Think Tank, die also, wie wir bei Wikipedia erfahren, von der Alfred Landecker Foundation mit satten 2,8 Millionen Euro in den Jahren 2021 bis 2024 unterstützt werden. Das ist für 5 Leute, die da arbeiten, ist das ein erkleckliches Sümmchen, würde ich mal sagen. Bezahlte Propaganda von einem Verein, ja, der zumindest von einer Stiftung, die vielleicht ehrenwerte Motive haben mag, aber in der dann, wie gesagt, Leute sitzen, die eindeutig einer gewissen Seite politisch zuzuordnen sind. Können wir noch mal kurz sprechen über die über diesen zweiten Verein, der jetzt hier in diesem Beitrag vorkommt? Da sagt ja Monitor, sie hätten junge Russen in Berlin getroffen, also sozusagen Menschen, die politisch engagiert sind, die das sich also auf keinen Fall gefallen lassen wollen, die böse Propaganda, das sind jetzt hier sozusagen Russen, die demonstrieren gegen Russland von dem Verein Demokratie Ja. Und interessanterweise, die werden hier sozusagen wie, also auch schon, wenn man sieht, an welcher Stelle die im Beitrag kommen, nämlich am Ende, sie werden sozusagen präsentiert als die Lösung des Problems. In diesem Bild heißt es übrigens im Text, mehr als ein halbes Dutzend Demonstrationen in Berlin haben die Leute schon veranstaltet. Ich habe mir den Spaß gemacht, die mal nachgezählt. Das sind hier maximal 25 bis 30 Personen bei dieser Demonstration. Und mehr als ein halbes Dutzend Demonstrationen heißt mehr als 6, aber höchstwahrscheinlich weniger als 12, weil sonst wäre es ja schon ein ganzes Dutzend und dann hätten sie das auch gesagt. Also es ist eine relativ lächerliche Zahl von Menschen, die hier in Berlin gegen die böse Russland-Propaganda demonstriert. Und wie wir auch sehen, die haben auch eine Facebook-Seite, auf der wir dann erkennen können, dass es sich tatsächlich um man könnte sagen, um eine kleine private Vereinigung handelt mit sage und schreibe 1.100 gefällt mir Angaben und 1.226 Followern. Also es ist ungefähr so viel, wie ich auch habe. Also im Grunde nichts, ja. Die werden uns hier als die Lösung des Problems präsentiert. Und zwar, ich zitiere mit dem Schlusssatz von dem Monitorbeitrag, Sie wollen zeigen, dass Sie das andere Gesicht Russlands sind, mitten in Deutschland.
Norbert, ja. Da hast du jetzt die Seite gezeigt, da steht aber Menschen gegen Zombies. Also die Russen, die jetzt in Georgiev, also diese Bändchen tragen. Es sind keine Menschen für diese Demokratie-Ja-Verein. Das steht da drauf auf diesem Bild. Das sind Zombies. Hm. Und das ist doch Nazisprech, oder? Sozusagen.
Ja, auf alle Fälle. Also das ist die typische Form von Propaganda. Entmenschlichung, Weglassen von Tatsachen, Weglassen von Informationen, um Emotionen zu schüren, und so weiter. Also, ihr beiden seid Privatpersonen, die diese Initiativen sozusagen machen. Auch Thomas, bei dir ist ja der Antispiegel in erster Linie so fast schon, ja, also nicht als geschäftliches Projekt gestartet, oder?
Nö, ich habe den angefangen einfach 2018, weil ich so sauer war auf die Medien, dass ich sagte, ich mache das jetzt. Ich hatte damals einen Verleger kennengelernt und hatte dann endlich mal die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben. Und hat er gesagt, dann habe ich ihm gesagt, ich würde auch gern so eine Seite machen. Und sagt, dann mach die, wenn sie läuft, macht sie Buchverkäufe. Und da habe ich aus Hobby mit angefangen, ohne daran zu denken, damit irgendwann mal irgendwas zu verdienen oder beruflich das zu machen. Ich dachte, ich schreibe aus Lust und Höllerei. Aber ich habe eine Marktlücke gefunden. Also als das Buch draußen war, ist die Seite explodiert. Das ist immer gleich mein erstes Buch, war ein Bestseller. Warum? Das war mein Buch über Putin und das war insofern einmalig in Deutschland, vielleicht sogar im Westen generell, weil ich eben nicht geschrieben habe, es gibt ja zwei Arten von Putin-Büchern. Es gibt entweder Putin ist doof und dann schreibt einer, warum Putin doof ist, oder es gibt Bücher, die sagen, Putin ist toll, dann schreibt einer, warum Putin toll ist. Aber Bücher, die eben nur sagen, hier haben wir die politischen Themen und was hat Putin gesagt, das gibt's nicht, weil es wird ja im Westen nie übersetzt. Es wird ja immer nur über Aussagen gesprochen und dann eben entsprechend einsortiert, wie die Leute zu denken haben, wenn sie es lesen. Und ich habe in meinem Buch über 50% des Buches ein Zitat, wo ich einfach gesagt habe, das ist passiert in Syrien, Ukraine, sonst wo. Und das hat Putin dazu gesagt. Dann habe ich komplette Reden oder auch Interviews da rein übersetzt. Und einfach, das hat gezeigt, daran ist Interesse in Deutschland. Die Leute wollen sehen, was tut, was sagt der Mann wirklich. Ob sie es dann gut oder schlecht finden, ist ja die nächste Entscheidung. Aber man muss, um das beurteilen zu können, das erstmal kennen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich damit angefangen habe, weil ich lebe seit über 20 Jahren in Russland und das Land ist einfach anders, als es dargestellt wird in Deutschland. Und das wollte ich einfach zeigen, wie das Land wirklich ist und was hier wirklich los ist. Und so hat das angefangen, dass das dann, wie gesagt, ein Jahr später Bestseller und weiß ich was, zigtausende Klicks auf der Seite waren. Das hatte ich nie geplant und noch gar nicht erwartet.
Okay, ich möchte euch beiden gern abschließend die Frage stellen. Zuerst an Sergej. Wenn du solche Beiträge siehst im Fernsehen, wenn du solche Berichte liest bei T-Online, bei Spiegel Online, bei Focus, die ja alle euch durch den Kakao gezogen haben, als Putin Infokrieger und Propagandatäter und so weiter. Wenn du siehst, dass es im Prinzip eine mediale geballte Kraft ist, der Qualitätsmedien, die, wie wir jetzt erfahren haben, letztlich gegen einfache Privatpersonen zu Felde zieht, als seien sie die Chefredakteure von Rossiya Odna zum Beispiel. Was glaubst du, Sergej, wohin wird das führen, wenn unsere Medien sich weiter so verhalten?
Ja, also es ist natürlich eine sehr gefährliche Sache, weil das zieht sich, wenn sie persönlich werden, wollen sie einen persönlich zerstören. Das heißt, ihm die Verdienstmöglichkeiten wegnehmen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel für einen großen Konzern gearbeitet hätte, wäre er schon bestimmt gekündigt. Da ich in einer kleinen Firma bin und mein Chef weiß, was ich tue, eigentlich läuft es ganz gut, deswegen kann mir da nichts passieren, weil ich möchte noch mal zufügen, dass ich habe ja auch auf ARD Einfrage von Monitor gekriegt mit Beschuldigungen, also die Fragestellung, vielleicht können wir die dann auch veröffentlichen. Und da habe ich darauf geantwortet, ich antworte sehr gern auf Ihre Fragen, aber im Videoform, in Form einem Gespräch, weil ich bin nicht so gut im Schreiben in Deutsch, weil ich war nicht in Deutsch in der Schule. Und da es ja ganz wichtige Fragen waren über Butsche und sonst was, würde ich sie gern in Videoform beantworten und das volle Video auch den Zuschauer und GZ-Zahler präsentieren. Das haben sie abgelenkt mit der Begründung, das würde unser Format sprengen. Aber okay, also es ist nicht so, dass wir nicht, also dass wir von Dialog abgetreten sind, sondern wir wollten einfach eine Möglichkeit haben, uns auch richtig auszudrücken, ohne geschnitten zu werden oder zumindest mal nachher zu zeigen, was wirklich gesagt worden ist. Das ist aber nicht im Interesse der Öffentlich-Rechtlichen. Und diese ganze Berichte, also es gab ja sogar auch einen Film bei ZDF, der heißt, den kann man noch bei YouTube finden, Russland, Deutsche Tradition, Freiheit, Frust. ZDF hat schon 2019 versucht, mich als Person zu diskreditieren, indem sie einen Film gemacht haben, wo ich als schlechter dargestellt werde, weil ich ja nicht gegen Moskau bin. Alle anderen Russlanddeutschen wohl doch. Man sieht auf den Demos, es doch wohl nicht so. Aber und dann gab es auch noch Monitor 21 in der Zeit von Friedensfahrten 2017, 16, haben sie auch eine Sendung gemacht und uns mit ukrainischen pro-russischen Separatisten alles zusammen. Also es läuft, diese Kampagne läuft schon seit langem. Und ich sehe, die ist erfolgreich, sondern umgekehrt. Die machen uns populär, weil diese Medien, die haben keine Glaubwürdigkeit mehr für die meisten Zuschauer in Deutschland. Die werden nur konsumiert, um zu wissen, was die da, wenn sie da attackieren, um zu wissen, da muss man mal nachschauen, vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Und genau das passiert. Desto mehr die versuchen, uns zu unterdrücken, zu diskreditieren, desto mehr Zuschauer kriegen wir und Leser. Weil wenn die auf uns einfach eine sagt, okay, ich google mal seinen Namen und ein paar Videos zuschaut, dann kriegt ihr schon mit, okay, das war aber anders dargestellt in unseren öffentlichen Rechtlichen zum Beispiel. Und man muss ja auch dazu sagen, die Leute zahlen, müssen dafür auch Geld zahlen. Und das ist eine Unverschämtheit, dass Leute, so wie Thomas oder ich auch, die für Frieden, die ganze Zeit für Frieden und Aufklärung privat arbeiten, nach der Arbeit, da noch diffamiert werden. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass wir wahrscheinlich mehr Zuschauer haben als die Öffentlich-Rechtlichen oder Fokus, Spiegel und Laser, als die das gerne hätten.
Also du meinst, steckt ein bisschen dahinter auch die Absicht, dafür zu sorgen, dass sie selbst die Deutungshoheit behalten, indem sie hin und wieder dann dazu schreiten, Leute niederzumachen, die andere Dinge berichten als sie selbst, ja. Thomas, was meinst du, wohin führt diese Entwicklung?
Weitere Spaltung der Gesellschaft. Das Problem ist ja, es gibt keinen Diskurs mehr in Deutschland. Also die Medien haben alle eine und dieselbe Meinung und wer eine andere Meinung hat, wird verboten. Artikel 5 des Grundgesetzes endet mit dem Satz, eine Zensur findet nicht statt. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass das nicht stimmt und ich frage dann immer, wie ist es im Grundgesetz so, wenn das gar nicht mehr gilt? Weil Brüssel konnte per Dekret russische Medien verbieten. Die kann man gut oder schlecht finden, aber zu einem Diskurs gehören zwei Meinungen. Und diese zwei Meinungen werden in Deutschland nicht zugelassen. Und nachdem sie jetzt die russischen staatlichen Medien verboten haben, wie gesagt, in meinen Augen grundgesetzwidrig, weil eine Zensur findet nicht statt, lässt sich mit dem Verbieten von Internetseiten und Kanälen nicht in Einklang bringen, sind wir jetzt die Letzten und auf die wird sich eingeschossen. Ich finde das sehr spannend, dass die ARD, ZDF, die ein Milliardenbudget haben, offensichtlich Angst haben vor Leuten, die aus ihrer Küche ein paar Artikel schreiben. So große Angst, dass sie die inzwischen in ihren Sendungen erwähnen. Ist irgendwie in meinen Augen ziemlich eine Aussage. Ansonsten, ja, ich habe die Texte ja veröffentlicht. Also sowohl ich veröffentliche immer, wenn ich Interviewanfragen bekomme, deren Anfrage und meine Antwort, also ist alles da. Man kann sehen, was das ZDF mir geschrieben hat, was ich geantwortet habe. Das gleiche beim Monitor. Von daher, da gehe ich ganz transparent mit um. Und das war so, wie es Herr G. gesagt hat. Ich habe denen geantwortet, ich würde ja mit denen reden und ihre Fragen beantworten, wenn sie mir rechtsverbindlich garantieren, dass sie nicht geschnitten und gekürzt werden. Und man sieht, ich kann durchaus kurz antworten. Das hätten sie in den Bericht bringen können, wenn sie denn gewollt hätten. Sie wollten nicht. Hm.
Ja gut, begründet haben sie das dann mit dem Sendeformat, wo das nicht reinpasst.
Ja, ist ja Schwachsinn. Die ganzen CEMA und anderen Leute und irgendwie Demokratia, wo 20 Leute in irgendeinem Berliner Wohnzimmer rumhüpfen und ab und zu Fahnen schwenken, die dürfen ausführlich zu Wort kommen, wir nicht. Damit ist doch klar, in welche Richtung es geht. Also das ist doch einfach Quatsch, wenn die sagen, es würde nicht passen. Es passte bei anderen Leuten wunderbar, weil die das gesagt haben, was sie hören wollten.
Und ganz ehrlich, wenn ZDF oder auch Spiegel so einen Telegram-Kanal hätte, die einfach Nachrichten in Russisches übersetzen, ungekürzt und unkommentiert, so wie ich das mache, dann müsste ich das nicht mehr machen, dann könnte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und Geld hatten sie genug, machen sie aber nicht, dann müssen wir halt machen und das machen wir weiter.
Ja, ich finde ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Also ich fand, es war sehr erhellend. Für mich bleibt eigentlich zu bilanzieren, dass es sich eigentlich wirklich darum handelt, Leute niederzumachen, die auf der anderen Seite stehen, die Beweggründe Russlands mindestens verstehen und nachvollziehen können. Und allein das scheint schon eine Gefahr zu sein. Denn wie Herr Rath hier in diesem Monitorbeitrag sagte, sei es ein Problem, dass Russland seine Informationen hier streuen könne. Also es scheint also einfach nur das Problem zu sein, dass überhaupt Informationen aus Russland an uns kommen. Und ich darf die Frage stellen, ob das denn im Sinn einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, wenn öffentlich-rechtliche Sendeanstalten unter Zuhilfenahme von westlichen Finanziers und dubiosen Stiftungen dafür sorgen, dass das möglichst wenig passiert. Vielen Dank euch beiden und im Anschluss sprechen wir mit Alina Lipp.
Danke für die Einladung.
Alles Gute.
Das war das Gespräch zu dem Monitorbeitrag und jetzt kommen wir zum Sender ZDF und seinem Frontalbeitrag. Auch hier ist wieder ein westliches Institut für Meinungsmacher involviert, das Institute for Strategic Dialogue, das nach eigener Darstellung Lösungsansätze gegen Extremismus, Hass und Desinformation zur Aufgabe haben will. Repräsentiert wird diese Denkfabrik von Julia Smirnova, eine ehemalige Mitarbeiterin des Axel Springer Verlags, im Hauptberuf aber heute Stimmungsmacherin für westliche Interessen sozusagen. Schauen wir uns kurz an, wer dieses Institut finanziert. Da haben wir gleich ganz oben die Bill und Melinda Gates Stiftung, diverse britische und amerikanische Organisationen, dann die Open Society Foundation von George Soros und verschiedene westliche Regierungen, vertreten unter anderem durch das US Department of Homeland Security und zahlreiche Außenministerien von Skandinavien über Großbritannien und Deutschland bis hin zu Australien und Neuseeland. Julia Smirnova nun, die für diese illustre Pro-NATO-Truppe arbeitet, erklärt in dem Frontalbeitrag, was für sie das Problem an den Informationen von Alina Lipp und Thomas Röper ist, nämlich, dass diese Informationen ungehindert verbreitet werden. Und auch die Redaktion von Frontal scheint von der Idee des Meinungsmacherinstituts nicht abgeneigt zu sein, unabhängige Nachrichten am besten zu zensieren. Klingt zwar komisch, aber das hatten wir schon mal in diesem Land. Hier kommt der Beitrag.
Pro-russische Demos in deutschen Städten am Wochenende, zum Beispiel in Hannover. Auch vergangene Woche, die Welt erfährt gerade von Butscha, treffen sich Russland-Fans, diesmal mitten in Berlin. Hunderte Autos fahren mit russischen Flaggen quer durch die Stadt, während sich die Lage in der Ukraine weiter zuspitzt. Für viele hier ist Putin nicht das Problem, sondern die Lösung.
Ich denke, unser Präsident, oder sagen wir Präsident Putin, hat die richtige Entscheidung getroffen.
Russland hat niemanden angegriffen. Russland rettet erneut die Welt vor dem Faschismus.
In der Ukraine ist schon seit 8 Jahren Krieg. Nur hat man früher nicht so viel darüber gehört.
Putin als Befreier, nicht als Kriegsherr. Diese Botschaft verbreitet auch Thomas Röper. Er berichtet, vom russischen Militär eskortiert, aus der Ukraine. Röper gibt dem russischen Fernsehen Interviews, bezeichnet sich als den einzig verbliebenen kritischen Reporter.
Ich betreibe vor allem seit dem Verbot von Russia Today und Sputnik in Deutschland eigentlich das letzte Portal mit einem anderen Standpunkt.
Alina Lipp verbreitet wie ihr Kollege Röper die russische Version des Krieges in Deutschland, etwa auf Telegram. Lipps Kanal erreicht mehr als 100.000 Abonnenten. Dort zeigt sie russische Soldaten vor einem mit Z markierten LKW beim Verteilen von humanitärer Hilfe. Was nicht zu sehen ist, von der russischen Armee zerbombte Häuser, getötete Zivilisten, Massengräber. Für die Gräueltaten wie in Butscha werden Ukrainer selbst verantwortlich gemacht. Röper schreibt auf seinem Portal, in Butscha habe es, Zitat, kein Massaker der russischen Armee gegeben.
Diese Propaganda ist sehr wirksam und sehr gefährlich. Sie berichten auf Deutsch aus Russland und sie behaupten, dass sie Russland besser verstehen als etablierte deutsche Journalisten.
Röper und Lipp treten immer wieder im russischen Staatsfernsehen auf. Die Nähe zur russischen Regierung zeigt dieses Bild. Lipp lässt sich mit Maria Sacharowa ablichten 2021. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums trifft Lipp auch am 16. März 2022 bereits mitten im Krieg wieder. Dabei steht Sacharowa seit Kriegsbeginn auf der EU-Sanktionsliste. Röper und Lipp erreichen ein Publikum, das deutschen Medien misstraut und bei deutschen Politikern Verschwörung wittert. In der Pandemie hatte Röper damit schon einmal Erfolg. Inside Corona hieß sein Buch. Im Mai kommt eines über Putin auf den Markt.
Die Propaganda ist wirksam in bestimmten Bevölkerungsgruppen in Deutschland. Die Tatsache, dass diese Botschaften auch ungehindert verbreitet werden, diese Tatsache ist gefährlich.
Dass sich viele aus der Querdenker- und Verschwörungsszene nun hinter Putin stellen, erscheint Experten wenig überraschend. Eine Position gegen den Mainstream einzunehmen, sei letztlich typisch in der Pandemie und jetzt im Krieg gegen die Ukraine.
Hey Alina, das ist jetzt schon der zweite Fernsehbeitrag mit dir und deinem Telegram-Kanal. Wie geht es dir angesichts dieser Berichterstattung?
Ja, die deutschen Medien zeigen mich im Moment gerade überall, in sämtlichen Zeitungen, in Fernsehbeiträgen. Was es mit mir macht? Eigentlich nichts. Wisst ihr, ich befinde mich hier mitten am Ort des Geschehens. Es wird hier jeden Tag um mich herum geschossen. Das macht mir eigentlich mehr Sorgen als das, die in Deutschland Lügen über mich verbreiten. So, ich bin einfach hier vor Ort, ich bin Augenzeugen von dem, was hier passiert. Ich kenne die Wahrheit, ich stehe auf der Seite der Wahrheit. Und die Kollegen habe ich selber in Gesprächen rausgehört, die ich mit denen geführt habe. Die wissen es einfach nicht besser, weil sie eben selber nicht hier gewesen sind und dem allgemeinen Narrativ, was es in Deutschland gibt, glauben. So, ich habe schon mehrmals gesagt, ich kann denen gerne eine Reise hierher organisieren und dann kann ich denen das gerne alles auch zeigen und erklären, wieso ich eben meine Aussagen mache, die ich mache. Von daher, mir geht's gut.
Im Frontalbeitrag sagt Demonstrant 1, Putin rette erneut die Welt vor dem Faschismus. Wenn du mit den Menschen der Ostukraine redest, was sagen sie, weshalb Russland diesen Militäreinsatz durchführt?
Ehrlich gesagt, wenn ich das Geschehen, das aktuelle Geschehen in Deutschland beobachte, dann sehe ich das genauso, weil im Moment eine unglaublich starke Russophobie unter den Menschen auftaucht, die nicht anders ist als damals die Judophobie. Judenphobie, hätte ich fast gesagt. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Also, ich meine, wenn jetzt Supermärkte in Deutschland russische Produkte verbannen und russische Supermärkte beschmutzt werden, beschmiert werden, die Wände und Fenster eingeschlagen werden, das ist auch nicht viel anders als damals, als es damals üblich war zu sagen, kauft nicht beim Juden. So. Und das ist gerade wirklich wieder mal eine Art Hass, der gegenüber einer Ethnie aufkommt. Und das ist Faschismus. So, deshalb kann ich diesem Demonstranten nur recht geben, dass Putin im Moment den Faschismus bekämpft. Wieder einmal bekämpft Russland den Faschismus. So wird das hier gesehen in Russland und in der Ukraine. Die Menschen hier in Donetsk zum Beispiel, mit denen ich mich unterhalte, die sagen auch alle, sie unterstützen diese Operation. Die sind super dankbar. Die sagen, endlich unterstützt uns Russland. Also als ich hierher gekommen bin vor einem halben Jahr, da haben mich ganz viele gefragt, richtig enttäuscht und teilweise wütend auf Russland. Wieso unterstützt Russland uns nicht? Wieso haben die damals die Krim aufgenommen? Aber wir werden nicht aufgenommen und Russland tut irgendwie nichts, obwohl wir hier uns auf die Seite Russlands stellen und seit 8 Jahren von den Ukrainern beschossen werden. Also sie waren richtig beleidigt, kann man fast schon sagen. Und deshalb sind die jetzt alle hier sehr glücklich darüber, dass Russland diese Militäroperation gestartet hat. Man hat sogar mit Sekt angestoßen.
Die Sprecherin im Beitrag von Frontal sagt, auf deinem Kanal seien keine von der russischen Armee zerbombten Häuser, keine getöteten Zivilisten und keine Massengräber zu sehen. Stattdessen würdest du russische Soldaten zeigen, die humanitäre Hilfsgüter verteilen. Stimmt diese Aussage? Falls nein, kannst du sagen, wann du zerbombte Häuser und so weiter in deinem Kanal gezeigt hast?
Also diejenigen, die meinen Kanal verfolgen, die wissen ganz genau, dass ich eigentlich hauptsächlich das Elend und die Zerstörung im Donbass zeige, unter anderem auch in Mariupol. Also das, was im Frontalbeitrag gesagt wurde, das stimmt einfach nicht, dass ich diese ganzen zerstörten Häuser nicht zeige, ganz im Gegenteil. Ich teile nicht nur solche Inhalte, sondern ich bin selber hingefahren und habe das alles gefilmt. Ich habe auch die Leichenberge gefilmt. Und der Unterschied ist hier einfach, dass mir die Menschen dort vor Ort alle glaubhaft erzählen, dass das die Ukrainer verursacht haben und die Russen auf der anderen Seite, also das Leid verursacht haben und die Russen auf der anderen Seite eben humanitäre Hilfe leisten. So, und die Menschen dort vor Ort, zum Beispiel in Mariupol, die wissen ja ganz genau, von welcher Richtung aus geschossen wird und es würde ja auch keinen Sinn machen, wenn Russland da irgendwie alle umbringt und dann am nächsten Tag humanitäre Hilfsgüter bringen würde. So. Ist eine vollkommen merkwürdige Aussage. Ich würde das alles gar nicht zeigen, weil eigentlich dieses Leid von den Menschen hier im Donbass ist genau der ausschlaggebende Punkt gewesen, wieso ich überhaupt mit meiner Arbeit begonnen habe, weil ich eben, als ich hierher gefahren bin, gesehen habe, dass eben vor allem in dieser grauen Zone zwischen der Ukraine und den Donbass-Republiken unglaublich viel Leid herrscht, viele zerstörte Häuser sind und irgendwie gar nicht darüber berichtet wird. Also kann ich nur zurückfragen, wo ist denn eure Berichterstattung darüber, dass hier 8 Jahre lang auf Zivilisten geschossen wurde? Und zwar nicht irgendwie auf die Soldaten der Volksmiliz, sondern wirklich auch mit Snipern, mit Scharfschützen auf Zivilisten geschossen wurde. Und darüber findet man einfach nichts in den deutschen Medien. Man findet auch keine Aufnahmen generell aus Donetsk oder aus Lugansk. Wie können sich die deutschen Journalisten da jetzt hinstellen und behaupten, ich erzähle Lügen, und gleichzeitig sind sie aber diejenigen, die nicht hier vor Ort sind und nie hierher gefahren sind? Das ist schon echt ein bisschen irre.
Julia Smirnova sagt im Beitrag, die Propaganda in deinem Kanal sei sehr gefährlich. Du würdest behaupten, Russland besser zu verstehen als etablierte deutsche Journalisten. Berichten etablierte deutsche Journalisten denn auch aus Donetsk? Ist es Propaganda und gefährlich, direkt aus Donetsk und Umgebung zu berichten?
Also, ich verstehe diese Aussage in dem Frontalbeitrag nicht, wo die Dame sagt, das, was ich tue, was zum Beispiel auch Thomas Röper tut oder Sergej Filbert, sei gefährlich, weil wir zeigen die russische Sichtweise. Und wenn diese Frau jetzt sich dahinstellt und sagt, es ist gefährlich, die russische Sichtweise zu zeigen, dann sagt sie damit automatisch, dass sie sich in einem, in einer Diktatur befindet, wo keine Meinungsfreiheit herrscht und wo nur eine Meinung, eine Sichtweise geduldet wird. Diese Aussage ist gefährlich, die sie getroffen hat. Weil ich meine, ist eigentlich schon alles damit gesagt. Aus Deutschland ist eigentlich wie eine Diktatur jetzt geworden, wo nur noch eine Meinung geduldet wird. Und sobald ein Journalist davon abweicht, dann verliert er seinen Job oder schreibt gar nicht erst das, was er eigentlich schreiben wollen würde, aus Angst davor, gefeuert zu werden. Und ich hatte zum Beispiel auch einen Fall, ich habe mit einem Redakteur viel geschrieben und auch telefoniert, der einen Artikel über mich schreiben wollte und meine Aussagen nicht verändern wollte. Und sein Chefredakteur hat die Veröffentlichung dieses Artikels abgelehnt. Und die haben dann 2 Stunden lang gestritten. Und jetzt gilt er in der Redaktion als Putin-Troll. Ich hoffe, dass der Kollege seinen Job behalten kann. Aber nicht viele gehen eben dieses Risiko ein, sich mit dem Chef anzulegen. Und das ist wie so eine Art unoffizielle Zensur in Deutschland, was wir da mittlerweile haben. Also es gibt keinen Befehl von oben, sondern automatisch weiß jeder, okay, ich darf das und das nicht schreiben, sonst gibt's Konsequenzen. Ist eigentlich ganz schlau gemacht. Also ich sehe das wirklich so, dass ich die Russen besser verstehe als irgendein deutscher Journalist, der noch nie in Russland oder noch nie im Donbass gewesen ist. Ist doch auch logisch. Ich meine, ich bin zur Hälfte Deutsche, ich bin zur Hälfte Russin. Ich spreche beide Sprachen. Ich habe mich jahrelang in beiden Ländern aufgehalten. Und außerdem halte ich mich jetzt auch noch hier mitten im Kriegsgebiet auf und sehe alles mit eigenen Augen. Ich meine, ich bin eigentlich die perfekte Quelle für alles, was deutsch-russische Beziehungen angeht. Sollte ich zumindest sein. Aber stattdessen machen mich die deutschen Medien irgendwie fertig, weil sie mir nicht glauben. Also die Kollegen können sehr gerne hierher fahren. Ich kann denen alles organisieren, dass es auch ungefährlich wird und so weiter. Und dann können die sich selber gerne ein Bild hiervon machen. Die werden das alles bestätigen, was ich in meinem Kanal oder in meinen Artikeln und Videos von mir gebe.
Die Sprecherin moniert ja, dass du dich mit der Sprecherin des russischen Außenministeriums hast fotografieren lassen. Dabei steht Sacharowa seit Kriegsbeginn auf der EU-Sanktionsliste. Ist es denn jemandem verboten, mit jemandem Umgang zu haben, der von der EU sanktioniert ist? Was hältst du von dieser Aussage mit dieser Sanktionsliste? Also ich habe sie mir ja mal angeschaut, die Sanktionsverordnung der EU, aber von Umgangsverboten war dort nirgends die Rede.
Dieser Vorwurf ist in meinen Augen völlig unangebracht, weil ich bin nun mal Journalistin. Und was ist daran falsch, wenn ich mich mit der Pressesprecherin des Außenministeriums ablichten lasse? Man hat jemals jemanden kritisiert, der sich mit dem deutschen Pressesprecher hat ablichten lassen? Habe ich jetzt persönlich noch nicht gehört. Also so, und die Tatsache, dass sie auf der EU-Sanktionsliste steht, ja, und ist es verboten, sich mit so einer Person fotografieren zu lassen? Ist ja nicht meine Schuld, dass sie irgendwann auf so eine Sanktionsliste gestellt wurde. Übrigens fand dieses Foto, also das Foto wurde gemacht letztes Jahr im September. So. Und zwar im Rahmen eines Treffens, auf das mich ein Kollege von den Krim-Freunden mitgenommen hat. So, der hat mich damit reingeschleust, dass ich dabei sein konnte, während sie sein Buch signiert hat. Und dann haben wir uns hinterher halt fotografieren lassen. So, das war's. Ich denke, was die deutschen Medien mit dieser Aussage mit Sacharowa erreichen wollten, war, dass sie eben dadurch zeigen wollten, dass ich eine Nähe zur russischen politischen Elite habe. Und deshalb ist es vielleicht wahrscheinlich, dass ich irgendwelche Geheimaufträge von diesen Personen bekommen habe und deshalb das hier, das tue, was ich hier mache in Donetsk. Ehrlich gesagt, haben sie recht damit. Weil wenn ich mich jetzt so an dieses Gespräch mit Maria Sacharowa erinnere, also sie hat dieses Buch bei unserem Treffen signiert, das Buch von meinem Kollegen, und ich kam gerade von meiner ersten Reise aus Donetsk zurück und dann das Gespräch zwischen dem Kollegen und ihr war vorbei und dann habe ich halt erzählt, ja, ich bin gerade aus Donetsk zurück und da habe ich ja das und das gesehen und in den deutschen Medien wird ja gar nicht darüber berichtet. Und wie sehen Sie denn die Diskussion, habe ich sie gefragt. Und wie könnten Sie sich vorstellen, geht diese Krise aus? Und dann hat sie gesagt, dass in ihren Augen es noch, dass die Lösung dieser Krise unglaublich schwer vorherzusagen ist, weil der Donbass eben nicht die Krim ist und alles viel, viel schwieriger ist. Das, was mich halt irgendwie bei diesem Gespräch auch angetriggert hat, war, dass sie meinte, in ihren Augen können gute Beziehungen zwischen dem Westen und Russland erst wiederhergestellt werden, wenn der Konflikt in der Ukraine gelöst wird. Also erst muss ein Moment erreicht werden, wo jedem auf der Welt klar ist, okay, da und da endet jetzt das Land, da und da wird jetzt die Grenze gezogen. Und dann kann man erst wieder damit anfangen, diplomatische Beziehungen wieder, also zu stärken, neu aufzubauen. Und ich als halb Deutsche, also als Deutsche und Russin, für mich ist es halt super wichtig, diese deutsch-russischen Beziehungen größtmöglich irgendwie zu stärken und die beiden Länder wieder einander näher zu bringen. Und deshalb hat mich ihre Aussage eben schon ein bisschen inspiriert, wieder zurück nach Donetsk zu gehen und hier meinen Kanal Neues aus Russland zu starten und so weiter. Aber das war ja kein Auftrag von ihr. Das war einfach nur, sie hat halt genau das in mir angetriggert, was mein innerer Antrieb ja auch ist seit Jahren. Also ich mache das ja seit Jahren, dieses Vermitteln zwischen Deutschland und Russland, auch mit den Krim-Freunden und so weiter. Aber ich meine, sich für deutsch-russischen Frieden einzusetzen, kann man dafür kritisiert werden? Oder sollte man dafür kritisiert werden, dass man sich für deutsch-russische Freundschaft einsetzt? Ich finde das alles ein bisschen komisch, dass die deutschen Medien mich jetzt gerade so auf dem Kieker haben dafür, für das, was ich tue. Sie werfen mir sogar vor, dass ich mich Friedensjournalistin nenne. Aber genau so ist es ja. Als Deutsche und als Russin, die seit Jahren zwischen beiden Ländern vermittelt, kann man sich schon Friedensjournalistin nennen, oder?
Vielen Dank an Alina Lipp aus Donetsk. Zurzeit befindet sich Alina auf einer Pressereise. Der Standort ist streng geheim. Aus Sicherheitsgründen können wir ihn hier nicht nennen, denn auch Alina ist ein bevorzugtes Angriffsziel für die ukrainische Seite. Und ihr, liebe Zuschauer, was meint ihr? Sollten böse Propaganda, Telegram-Kanäle oder auf anderen sozialen Medien grundsätzlich erstmal verboten werden, weil sie möglicherweise die russische Sicht darstellen dieses Krieges? Schreibt mir eure Kommentare, eure Hinweise, auch eure Kritik an unsere neue E-Mail-Adresse info@junos.tv. Ich werde jede einzelne E-Mail beantworten, auch wenn es im Moment recht schwierig ist zeitlich. Aber ich bemühe mich. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.